Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 26. Liebst du deinen Körper? Von Nathalie Bleuel aus Stern Nummer 28 vom 7. Juli 2022. Gelesen von Volker Bär. Jeder soll sich heute gut fühlen, so wie er ist. Doch viele hadern mit ihrem Aussehen. Hier erzählen 16 Menschen von Kampf und Versöhnung. Protokolle: Viorica Engelhardt, Julian Schelmer, Maximilian Sepp, Katrin Wissmann. Sind wir unser Körper oder haben wir einen? Was nach philosophischen Fragen klingt, könnte der entscheidende Schritt zur Aussöhnung mit unserem Aussehen sein. Gleich vorweg, hier geht es nicht um den Körper, hier geht's ums Ganze. Aber ich fange mal mit einem dieser banal erscheinenden Momente an, in denen etwas verrutscht. Im Denken und im Fühlen. An der Uni, es ist lange her, fragte ein Philosophieprofessor in unsere Runde: Habt ihr einen Körper oder seid ihr euer Körper? Was für eine Frage, dachte ich. Natürlich habe ich einen Körper. Und obendrüber im Kopf sind das Denken, der Geist und die Wahrnehmung, das Selbstbewusstsein und die Psyche. Ich eben. Im Gegensatz zum Körper. Über den verfüge ich auch, aber er ist nicht ich. Und während ich diese Gewissheit vor mich hindachte, meldete sich eine Frau neben mir und behauptete: Ich bin mein Körper. Immer wieder habe ich mich seither gefragt, würde es nicht unglaublich viel ändern, wenn wir alle so empfänden? Denn geht es um den Körper, geht es auch um das Bild, das wir von ihm haben. Es geht um Aussehen und Schönheit und damit um Politik und viel Geld, das mit unserer Unzufriedenheit gemacht wird. Dabei war die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen und wie wir seine Schönheit definieren, noch nie so offen wie heute. Die Body-Positivity-Bewegung und die der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft haben viel erreicht. Neuerdings diskutiert Deutschland, ob nackte Frauenbrüste im Schwimmbad nicht normal werden sollten, und bei H&M sehen wir Unterwäschemodels mit Dehnungsstreifen und Dellen am Po. Schön ist, was jeder Einzelne für schön erklärt, so das Credo. Und so stehen in den sozialen Medien die Body-Neutrality-Aktivisten, die fordern, dass wir unser Selbstwertgefühl nicht von unserem Aussehen abhängig machen sollen, neben den Fitness-Influencern, die ihren Selbstwert brutal über ihr Äußeres definieren. Neben all den beneidenswerten Schönheiten, die wirken, als wären sie einer Netflix-Serie entsprungen. Nicht leicht, sich da selbst zu finden, zumal viele von uns jahrzehntelang etwas ganz anderes gehört haben. Man könnte auch sagen, unser Körper hat lange etwas anderes gehört. Du bist zu dick. Oder du hast einen Bierbauch und dein Hintern sieht aus wie ein eingefallenes Soufflé. Oder deine Nase ist zu groß, deine Brüste sind zu klein und erst deine Beine. Weg damit, absaugen, runterhungern, aufpushen, auspowern. Trotz aller Aufrufe zu mehr Positivity richten wir dauernd über unseren Körper und versuchen, ihn zu bezwingen. Mit Diäten und Geräten, Kosmetik und Kampf. Und mit Messern und Medikamenten. Schönheits-OPs nehmen zu. Im Jahr 2020 waren es in Deutschland 80.000 Eingriffe, meldete die Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen. Die Psychotherapeutin Susi Orbach schreibt in ihrem Buch »Bodies im Kampf mit dem Körper«: Man kann seine Genderzugehörigkeit ändern und sich selbst aussuchen, wie man die eigene ethnische Zugehörigkeit beschreiben möchte. Doch was das ästhetische Urteil über den Körper angeht, herrscht immer noch eine seltsam unreflektierte Haltung und die Kategorien sind bis heute unverändert. Kaum jemand würde etwas anderes sagen als dick gleich schlecht und dünn gleich gut. Die lang erlernten Ideale wirken weiter und die ständige Sichtbarkeit so vieler anderer Körper in den Medien macht es schwer, inneren Frieden mit der eigenen Hülle zu schließen. Dabei ist unser Körper selbst für die klügsten Forscher noch immer ein Wunder. Er besteht aus etwa 80 Billionen Einzelzellen, 10.000-mal so vielen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Sein Herz erzeugt jeden Tag so viel Energie, dass ein Laster damit 30 Kilometer fahren könnte. In jeder Sekunde geschehen in ihm an die 10 hoch 14 Stoffwechselvorgänge. Unsere Nieren reinigen täglich etwa 1.800 Liter Blut. Unser Gehirn hat vielleicht 1 Terabyte Kapazität, so viel wie auf gut 100 einfache PCs passen. Es kann 1 Billion Gerüche unterscheiden und unser Auge kann 2 Millionen Farbnuancen wahrnehmen. Innerhalb eines Tages heilt unser Körper kleine Wunden und überhaupt, er regeneriert sich in der Regel ein Leben lang selbst, auch wenn wir ihn stressen und krank machen. Man nennt das Salutogenese. Mediziner staunen über die Intelligenz unseres Körpers, an die kein Computer heranreicht. Immer wieder und schon lange haben das ein paar kluge Leute verstanden. Das alte asiatische Menschenbild etwa trennt nicht zwischen Geist und Körper, so wie wir das seit der Aufklärung im Abendland tun. Statt »Ich denke, also bin ich« und der Unterscheidung von Medizin für Körper und der für Psyche ist im asiatischen Menschenbild alles eins. Gefühle kommen aus dem Bauch, Wut kommt aus der Leber, die Liebe von Herzen und das Denken ist ein Konstrukt. Der harsche Blick auf uns selbst ist also gelernt. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir erstmal keine Meinung zu unserem Körper. Das Übel beginnt beim Kleinkind in dem Moment, in dem es sich selbst im Spiegel erkennt. Im Alter zwischen 18 und 24 Monaten. Da, das bin ich. Das Kind wechselt von der Innen- zur Außenansicht, macht sein Spiegel zum Selbstbild. Mehr noch, das Kind begreift, dass die anderen es ebenfalls von außen betrachten und formt aus all den Blicken und Reflexionen im Laufe der Jahre ein Bild von sich. Es ist urmenschlich, sich so in Relation zu anderen zu setzen, aber spätestens durch die sozialen Medien ist dieser Vorgang aus dem Ruder gelaufen. Wir liefern uns gegenseitig ständig neue Bilder. Unser Bedürfnis nach Abgleich, wie bin ich, wie sind die anderen, wird so ununterbrochen befriedigt, aber auch potenziert. Man muss keine Psychologin sein, um zu erkennen, dass Vermessung und Vergleich unzufrieden machen. Wie aber schafft man es nun, das zu stoppen? Sich wieder als Ganzes zu sehen, zurückzukehren in den kindlich unschuldigen Urzustand der Innenansicht. Vielleicht, indem man versucht, seinen Körper zu fühlen und zu denken. Katrin Karsay, die im belgischen Leuven zur Körperwahrnehmung forscht, siehe nachfolgendes Interview, sagt, Selbstliebe entsteht, indem man übt, sich der Fähigkeiten und Qualitäten seines Körpers bewusst zu werden und daraus eine neue Identität zu entwickeln. Der wohlwollende Blick von innen könnte sagen, ich bin die, die mit 60 die Krone des Kirschbaums aberntet, die, deren Körper in 39 Wochen ein Kind geschaffen hat. Ich bin der, der nach einer durchfeierten Nacht einen Halbmarathon rennt, der zu dem der Enkel ins Bett kriecht, wenn er Albträume hat. Sind wir unsere Körper? Ja, aber noch so viel mehr. Wer das verinnerlicht, entgeht dem ewigen Bewertungsterror und findet vielleicht, man müsste das sicherlich oft üben, Gefallen an sich selbst. Dafür spricht etwas, das mir neulich passiert ist. Ich stieß auf alte Fotos von mir und erinnerte mich sofort an das Gefühl damals, immer unzufrieden mit meinem etwas zu fülligen Körper. Als ich die Bilder jetzt nach Jahren losgelöst vom alten Ich sah, war mein erster Gedanke, ich sah doch voll okay aus. Neue Priorität. Lucia Ludwig, 30, Nürnberg. Diese absolute Selbstliebe, ich habe das mal erlebt, vor 8 Jahren nach der Schwangerschaft. Zum ersten Mal habe ich mich da wohlgefühlt in meinem Körper, aber sobald etwas in meinem Leben ins Straucheln kommt, probiere ich, die Kontrolle über das Essen zurückzugewinnen. Als Jugendliche wurde mir eingetrichtert, man darf nicht dick sein, man darf keinen Zucker essen, man muss schlank und schön und sportlich sein. Seitdem ich 14 war, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, täglich. Irgendwann habe ich nur noch eine Orange am Tag gegessen und sie am Ende erbrochen. Und das Schlimmste war, ich wurde für mein Abnehmen gelobt. Mit 17 kam ich in die Klinik. Da hingen Kinder am Tropf und wurden zwangsernährt. Ich begriff, ich musste da raus, mein Leben in den Griff kriegen. Heute versuche ich, mich nicht mehr mit Hungern zu bestrafen. Mein Körper soll nicht die erste Priorität in meinem Leben sein. Ich probiere jetzt, mich selbst zu lieben. Das Selbstliebe-Tattoo ist ein Anfang. Schlusspunkt. Dominik Adolf, 31, Schotten. In meinen 20ern futterte ich mir Schritt für Schritt 197 Kilo an. Als mir eine Freundin sagte, sie würde in einem Jahr gern mich und nicht meinen Grabstein besuchen, fasste ich den Beschluss abzunehmen. In 2 Jahren gingen 108 Kilo verloren, ohne Magen-OP. Im April habe ich meine überschüssige Haut entfernen lassen, seitdem muss ich ein Korsett tragen. Mein Selbstvertrauen konnte ich zurückgewinnen. Die Narben werden bleiben. Zwischen den Geschlechtern. Mina, Mino, 31, München. Mein ganzes Leben lang wurde ich gemobbt, weil ich das Kind einer weißen Deutschen und eines schwarzen Tunesiers bin. Weil Leute aufgrund meines Körpers davon ausgehen, dass ich nicht gesund sein kann, dass ich faul und nicht intelligent bin. Mit 17 Jahren bekam ich mein erstes Kind. Mit 21 Jahren das zweite. Ich habe lange gebraucht, um das mächtige Bild der Mutter anzunehmen. Inzwischen kenne ich den Grund für mein Hadern. Ich bin eine nicht-binäre Person. Für unsere Gesellschaft sind Menschen wie ich unsichtbar. In vielen Debatten spielen wir keine Rolle, weil uns immer noch Mann-Frau-Kategorien aufgezwungen werden. Selbst ein Begriff wie Body Positivity hat mittlerweile seinen Ursprungsgedanken verloren. Die Bewegung wurde gestartet, um das Bild von schwarzen, braunen und queeren Personen in der Öffentlichkeit zu stärken. Mittlerweile findet man unter dem Hashtag im Internet hauptsächlich weiße, normschöne Körper. Deshalb setze ich mich als Autorin und Aktivistin gegen intersektionale Diskriminierungsformen von Rassismus und Dick-Fett-Feindlichkeit ein. Kampf um mehr Kilos. Laura Stunz, 22, Hamburg. Wenn ich durch die Straßen gehe, kann ich die Blicke der Menschen förmlich spüren. Im Vorbeilaufen höre ich Bemerkungen, bei denen ich am liebsten im Boden versenke. »Soll ich dir was zu essen kaufen?« war wohl das Dreisteste. »Schau mal, wie dünn die ist!« das Harmloseste. Für viele klingt das wohl nach Luxus. Dünn ist das Ziel, nicht das Problem. Trotzdem erlebe auch ich immer wieder Bodyshaming. Ich bin von Natur aus ein ektomorpher Körpertyp, also auffallend groß und dünn. Als Kind hat mein Körper für mich nie eine besondere Rolle gespielt. Er hat mich getragen, so wie er ist. In der Schule war ich plötzlich wahlweise Spargeltarzan, Besenstiel oder die Knochige. Seither kämpfe ich damit, zuzunehmen und habe mich nie richtig wohl in meinem Körper gefühlt. Um nicht weiter abzunehmen, folgte ich lange strikten Regeln. Kein Ausdauersport, nur Yoga und leichtes Krafttraining. Zudem klingelte alle 2 Stunden ein Wecker, um mich an meine nächste Mahlzeit zu erinnern. Doch je mehr ich mich darauf fixierte, desto weniger schien ich zunehmen zu können. Mittlerweile gehe ich mit meinem Körper und meinen Mahlzeiten wieder deutlich entspannter um. Ich versuche, mich so anzunehmen, wie ich bin. In den vergangenen Monaten konnte ich sogar etwas an Gewicht zunehmen. Seitdem höre ich kaum noch Kommentare. Lauf der Zeit. Thorsten Herrmann, 57, Hildesheim. Ich weiß, dass ich nicht mehr aussehe wie mit 30 oder 45. Mein Leben lang habe ich mich sportlich, fit und attraktiv gefühlt. Heute finde ich mich dick. Das halten manche vielleicht für übertrieben. Mit dem Alter sammelt sich nun mal der Speck auf den Hüften und die Muskulatur lässt nach. Aber was ich im Spiegel sehe, gefällt mir nicht mehr. Viel mehr als früher muss ich dagegen ackern. Und das werde ich tun. After-Baby-Freiheit. Maria Tranto, 40, Duingen. Eines Morgens kam mein kleiner Sohn in mein Bett gekrochen, legte seinen Kopf auf meinen schwabbeligen Bauch und sagte, »Oh, Mama, dein Bauch ist der tollste, wärmste und weichste von allen.« In diesem Moment haben wir uns versöhnt, mein Körper und ich. Davor waren wir im Kampf. Jede Emotion habe ich mit Essen betäubt. Seit meiner Kindheit war Essen gleichzeitig Belohnung und Druckmittel. Ich nahm immer weiter zu, bis ich 160 Kilo gewogen habe. 7 Jahre lang. Dann habe ich mir den Magen verkleinern lassen und in einem Jahr die Hälfte meines Gewichts verloren. Mein Magen war nur noch so groß wie ein Hühnerei. Das war auch nicht gesund. Aber mit jedem Kilo, das ich verlor, gewann ich an Lebensmut. Dass ich während der Schwangerschaft nochmal 30 Kilo zugenommen habe, war mir egal. Essen war nicht mehr wichtig. Ich bin froh, dass mein Körper diese jahrelange Belastung mitgemacht hat. Jetzt trage ich jede Delle und jedes Gramm mit Stolz. Fehlende Vorbilder. Vivian Safi Chandard, 28, Berlin. Die Leute in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, haben mich immer angestarrt und mir das Gefühl gegeben, dass ich anders bin. Andere Haare, anderer Körperbau, andere Hautfarbe. Mit niemandem konnte ich mich identifizieren. In der Schule bin ich sehr ruhig geworden, weil ich bloß nicht auffallen wollte. Alle Leute nahmen mich wahr, aber immer nur wegen meines Aussehens, nie wegen meiner Persönlichkeit. Das änderte sich 2013. Mit 19 Jahren bin ich als Au-pair nach Michigan gegangen. Auf einmal war ich umgeben von vielen schwarzen Menschen. Ich konnte sehen, wie sie ihre Haare tragen, wie sie sich kleiden, wie sie selbstverständlich im Fernsehen gezeigt werden. Endlich habe ich mich repräsentiert gefühlt. Endlich hatte ich Vorbilder, mit denen ich mich identifizieren konnte. Ich habe dadurch so viel Wissen über meine Identität gewonnen. Bis heute ziehe ich daraus Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Das Schwellenjahr. Gisela Pless, 79, Hamburg. Mit meinen 79 Jahren höre ich oft, dass man mir mein Alter nicht ansehe. Ich habe das Glück guter Gene, mache viel Sport, ernähre und pflege mich gut. Früher habe ich in der Kosmetikbranche gearbeitet, war viele Jahre die Muse eines Künstlers. Wirklich alt habe ich mich nur einmal in meinem Leben gefühlt, als ich 30 wurde. Es war das Schwellenjahr meiner Generation. Heute betrifft es wohl Frauen um die 40, die das Gefühl der körperlichen Veränderung nachvollziehen können. Die Haut gibt nach, die ersten Falten werden sichtbar, man sieht nicht mehr aus wie ein junges Mädchen. Ich weiß von vielen Frauen, die zudem darunter litten, im Laufe der Zeit unsichtbar zu werden. Ein Problem, das ich so nicht kenne. Durch meine Größe von 1,80 Meter war ich schon immer präsent. Oft habe ich es als Fluch empfunden, mich nicht wie andere in der Masse verstecken zu können. Ich stach stets heraus. Meine Enkeltochter ist heute ebenso groß wie ich, doch zum Glück geht sie damit viel selbstbewusster um. Doppelte Verwandlung. Martin Hahn, 25, Metzingen. Mit Mitte 20 habe ich nun alle Körperextreme durch. Als Jugendlicher war ich stark übergewichtig, dann bin ich in eine Magersucht abgerutscht und habe gefährlich viel abgenommen. Inzwischen betreibe ich Bodybuilding und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Manche träumen vielleicht von meiner Figur, trotzdem suche ich immer nach Dingen an meinem Körper, die ich verbessern könnte. Die Perfektionistin. Deborah Meyer, 27, Berlin. Permanent vergleiche ich mich mit anderen Menschen. Im Sommer ist es am schlimmsten. Überall nackte Haut, die mich daran erinnert. Ich kann mich so nicht zeigen. Erst muss ich perfekt sein. Seit meinen Teenie-Jahren lehne ich meinen Körper ab. Das Verrückte ist, ich weiß nicht, woher meine Komplexe kommen. Meine Eltern haben mich immer angenommen, nie unter Druck gesetzt. Aber mein Körper fühlt sich an wie eine riesige Baustelle, die nie fertig wird. Irgendwas ist immer. Ich bin im ständigen Konflikt mit mir selbst. Genuss oder Verzicht. Wenn ich genieße, habe ich ein schlechtes Gewissen. Verzichte ich, will ich genießen. Am meisten stört mich meine Haut. Vor 3 Jahren habe ich die Pille abgesetzt. Da ging das Hormonchaos los. Pickel am Rücken, Entzündungen im Gesicht und am Ende bleiben Narben. Ich bilde mir ein, dass alle Menschen sofort jeden Pickel sehen. Deshalb würde ich nie ohne Make-up das Haus verlassen. Ich weiß, dass ich nie perfekt sein werde. Die einzige Lösung ist Selbstakzeptanz, eigentlich nur Kopfsache. Aber ich bin mir selbst mein größtes Hindernis. Vom Chef gemobbt. Julia Schigiel, 44, Hamburg. Den schlimmsten Kommentar zu meiner Figur bekam ich vor einigen Jahren von einem Vorgesetzten. Er sagte, wenn Sie eine Jeans tragen wollen, dann bitte mit einem Oberteil, das Ihren Po bedeckt. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Mich morgens fürs Büro anzuziehen wurde zur Qual. Häufig wickelte ich mir einen Pullover um, so kaschierte ich meine Hüften. Schon als Teenager hatte ich einen kräftigeren Po und breitere Oberschenkel als meine Freundinnen. Es hat mich gestresst, nicht gärtenschlank zu sein. Doch das Verhältnis zu meinem Körper hat sich verändert. Ich bin nachsichtiger geworden, laufe keinen Idealen mehr hinterher. Das liegt vielleicht am Alter, am Muttersein oder auch daran, dass ich 3-mal in der Woche Sport treibe. Was mir früher fehlte, waren prominente Vorbilder. Meine Töchter werden heute mit Stars wie Harry Styles groß, die für eine diverse Gesellschaft stehen. Mich kostete es viele Jahre, bis ich erkannte, dass ich nicht anderen, sondern nur mir selbst gefallen muss. Nachbessern im OP. Daniel Köllner, 34, Berlin. Schon als Kind fand ich die Frauen aus Baywatch schön. Vorbilder wie Reality-Star Kim Kardashian und die US-Sängerin Nicki Minaj gab es da noch nicht. Aber mir gefallen ihre Rundungen. Sie stehen für ein diverses Schönheitsideal, das auch andere Körperformen zulässt. Ich habe mir 3-mal den Busen vergrößern lassen, 2-mal den Po. Der Eingriff heißt Brazilian Butt Lift und ist eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen. Ich habe lange nach einem Arzt gesucht, der versteht, dass mein Körper ein Kunstwerk ist. Für meinen Freund wäre ich auch ohne Implantate schön, aber ich gefalle mir so besser. Mit Abstand. Markus Hoppe, 19, Heilbad Heiligenstadt. Als Mann musst du groß sein, stark und muskulös. Dieses Bild ist immer noch eingehämmert in den Köpfen der Leute. Ich habe da nie reingepasst. Mit 12 Jahren habe ich bemerkt, ich höre auf zu wachsen. Und die anderen wachsen weiter. Mit 16 dachte ich, kein Mädchen will einen 1,60 Meter großen Freund. Ich habe mir eingeredet, eine Beziehung sei einfach nicht möglich für mich. Heute weiß ich, das ist völliger Quatsch. Seit 9 Monaten habe ich eine Freundin. Sie ist 24 Zentimeter größer. An unseren Gefühlen ändert das nichts. Trotzdem sprechen mich fremde Menschen fast täglich auf meine Größe an. Es gibt anscheinend keine Hemmschwelle, wenn es um die Körperlänge geht. Wenn das Kennenlernen aber daran scheitert, scheitert es eigentlich an der Oberflächlichkeit der anderen. Der Triathlet. Vincent Barcher, 28, Schwerte. Mein Körper ist mein Werkzeug. Jeden Tag trainiere ich ihn bis zu 9 Stunden am Stück. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das ist pure Freude für mich. Mein Gewicht ist dabei immer eine Geschwindigkeitsfrage. Je schwerer ich bin, desto weniger schnell bin ich auch. Gleichzeitig darf mir nicht die Kraft ausgehen. Wenn ich mich mit anderen Profis auf Social Media vergleiche, denke ich, mir fehlt noch die Ästhetik eines Athleten. An meiner Hüfte ist immer noch Fett. Das ist natürlich ein völlig verschobenes Bild. Vielleicht kommt es daher, dass ich als Jugendlicher total unsportlich war und 10 Kilo mehr drauf hatte als jetzt. Durch den Sport habe ich gelernt, mit meinem Körper zu kämpfen. Nacktfotos für die Seele. Anna Kampner, 35, Marl. Aus meiner schlimmsten Phase halfen mir meine Nacktbilder. Ich fotografierte meinen fast 200 Kilo schweren Körper, weil ich mich nicht mehr verstecken wollte. Das Feedback auf der Porno-Plattform war überwältigend. Durch die vielen Komplimente für meinen Körper habe ich mein Selbstwertgefühl zurückbekommen. Nur meinen größten Traum konnte ich mir so nicht erfüllen. Ein Kind. Deshalb habe ich mich für eine Magen-OP entschieden und knapp 90 Kilo abgenommen. Mein Sohn war es wert. Danach musste ich ein ganz neues Körpergefühl entwickeln, zumal ich bis heute 20 Kilo überschüssige Hautlappen mit mir herumtrage. Aber das ist mir egal. Ich bin stolz auf meinen Körper. Wer ihn sieht, der erkennt, was ich geleistet habe. Leben mit Lip-Lymph-Edem. Annick Sprengart, 44, Stuttgart. Ich war schon immer übergewichtig. Vor allem nach 2 Schwangerschaften legte ich stark an Gewicht zu. Dass ich krank sein könnte, zog ich nie in Betracht. Heute weiß ich, dass ich an einem Lip-Lymph-Ödem leide. Wenn zu viel Fettgewebe auf das Lymphsystem drückt, kann sich Flüssigkeit stauen, sodass ein zweites Fettgewebe entsteht. Dank eines Magenschlauchs nahm ich 90 von 175 Kilo ab. Was mich als Mutter traurig macht, ich habe die Krankheit meiner Tochter vererbt. Sie ist übergewichtig, aber noch zu dünn für eine Fettabsaugung, die von der Krankenkasse unterstützt wird. Es ist ein Teufelskreis. Keiner muss seinen Körper lieben. Wie man dem medialen Schönheitsdruck entgeht, von den Alten lernen. Interview Nathalie Bleuel. Frau Karsay, mal ganz allgemein, wie entstehen Schönheitsideale? Das Body-Image, Körper-Selbstbild oder auch Körperideal wird geprägt durch die Medien, Freunde und die Familie. Studien zeigen, dass Mütter ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper in der Regel auf die Töchter übertragen. Aber die sozialen Medien und unser Umfeld spielen heute vermutlich die größte Rolle. Und das Überraschende ist, dass das vielen Menschen nicht bewusst ist. Wie das? Wir gehen davon aus, dass Medien nicht nur unmittelbar auf uns wirken, sondern auch indirekt durch einen Prozess der Internalisierung. Wir sehen in den Image-Based Feeds, den unendlich vielen Bildern auf Instagram, TikTok und YouTube, welche Normen gängig sind, was sozial akzeptiert ist, wofür man Likes bekommt. Das verinnerlichen wir, ohne uns klarzumachen, dass es Körperbilder sind, die von außen kommen und nicht von uns selbst. Wir haben ein Schulprojekt zu Körperidealen und Social Media gemacht und erarbeitet, welchen Idolen die Jugendlichen zwischen 11 und 14 folgen und mit ihnen die teils sehr subtile Verwendung von Filtern und Bildbearbeitung thematisiert. Dann fragten wir, was glaubt ihr, woher kommen eure Vorstellungen davon, was schön ist? Alle haben nach 2 Stunden Vortrag völlig unreflektiert geantwortet, na, die kommen von mir. Ist uns etwa auch nicht bewusst, dass wir uns dauernd vergleichen? Wir sind soziale Wesen und tun das fast automatisch. So lernen wir auch, dass wir mit einem perfekt ausgeleuchteten, nachbearbeiteten, unbewegten Bild nicht mithalten können, kann uns nur unglücklich machen. Trotzdem orientieren wir uns daran. Selbst wenn man fett darüber schreibt, Achtung, dieses Bild wurde digital bearbeitet. Das haben wir ausprobiert. Sie haben mit Disclaimern experimentiert. Vergeblich. Wir haben erforscht, welche Effekte solche Warnungen haben. Keine. Es gab sogar Hinweise auf einen Boomerang-Effekt. Man schaut noch intensiver auf das Bild, vergleicht sich noch mehr, wird noch unzufriedener. Sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen? Mittlerweile wird auch der männliche Körper kommerzialisiert, aber der weibliche Körper ist nach wie vor härteren Schönheitsidealen unterworfen. Überspitzt formuliert, ein Mann gilt schon als gepflegt, wenn er in einem Anzug steckt und gewaschen ist. Bei Frauen werden häufig andere Maßstäbe angesetzt. Viele Jugendliche haben sich während der Pandemie zu Hause Fitnessstudios eingerichtet, achten stark auf ihren Körper. In der Jugend ist man auf Identitätssuche, dafür muss man sich mit anderen vergleichen. Und bekommt jetzt die Bewegung der Fitspiration mit, wo es um die angeblich beste Fitness, Ernährung, Gesundheit geht. Ich habe eine Metastudie gemacht zum Thema Selbstobjektifizierung, also der Frage, warum wir unseren Körper zum Objekt von Schönheitsidealen machen, anstatt uns über seine Kompetenzen zu definieren. Da gab es zwischen Männern und Frauen keine Unterschiede, schon gar nicht in der Pandemie. Dagegen richtet sich die Body-Positivity-Bewegung, die die gängigen Körperbilder und Schönheitsideale hinterfragen soll. Es gibt den Wunsch nach Authentizität, das sieht man in den vielen ungeschminkten Stories und dem Versuch, Vielfalt zu feiern und das rohe Verletzliche zu zeigen. Das wird auch von Werbung und Industrie aufgenommen. Wir sehen jetzt auch bei H&M Models, die nicht weiß, blond und XXS sind. Hat das befreiende Wirkung auf uns Konsumentinnen? Die Studien, die es bisher dazu gibt, zeigen positive Effekte. Auch, dass man seinen Körper mehr schätzt für das, was er kann. Aber viele dieser Bilder sind auch wieder stark sexualisiert. Und eben doch wieder fixiert auf den Körper und das Aussehen. Daher kommt die Idee der Body Neutrality, die auch sagt, ein Like für einen wie auch immer gearteten Körper ist immer schräg. Toll, wie du abgenommen hast, suggeriert ja, dass man es wohl nötig hatte. Was können wir alle dagegen tun? Vielleicht lieber mal ein Kompliment zu einer coolen Charaktereigenschaft, einer klugen Bemerkung oder einem guten Witz machen. Und auf Social Media ein bisschen ausmisten, wem man da folgt. Ich war neulich im Freibad mit meiner 3-jährigen Tochter. Als ich meine Badesachen anprobierte, war ich nicht besonders erfreut. Aber dann dachte ich, hey, jetzt genieß die Sonne und die Zeit mit deinem Kind. Ich glaube, das stößt vielen an der Body Positivity auf, dass man plötzlich alles toll finden soll. Ich muss meinen Körper nicht lieben. Ich kann mich an seinem Können und seiner Gesundheit erfreuen. Das zeigen weltweit Studien. Frauen über 60, die dem Schönheitsideal ewiger Jugend gar nicht mehr so entsprechen, können ihren Körper oft viel besser akzeptieren, wie er ist. Da könnten wir Jungen uns eine Scheibe abschneiden.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 05 00 00 01 83 25 01. BIC BF SW DE 33 LP Z.